Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 17. August. Heute mit folgenden Themen: Krise über Krise im Libanon, nach Massenprotesten, Explosion in Beirut, Wirtschafts- und Corona-Krise folgt nun auch noch das hoch emotionsgeladene Urteil im Hariri-Prozess.
In einer normalen Situation hätte man vielleicht so nur augenrollend gesagt, naja, es passiert sowieso nichts, die Verantwortlichen werden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber in der jetzigen Situation ist das natürlich ein weiterer Beleg dafür, wie dysfunktional das System ist, was eben die angespannte Situation weiter verschärft.
Und?
Also Ihre Filme, um es mal so auszudrücken, folgen ja nicht wirklich gängigen Erzählmustern, die wir aus dem Kino so kennen, sondern sind wirklich ganz anders. Wollten Sie denn eigentlich wirklich Filme machen oder wollten Sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren?
Er war das Enfant terrible der deutschen Film- und Theaterszene. Zum 10. Todestag von Christoph Schlingensief erscheint nun ein Dokumentarfilm über das Leben des Ausnahmekünstlers. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Der Berner Regierungsrat äußerte sich heute früh zur bevorstehenden Abstimmung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Die Kantonalregierung erklärte in einer Medienmitteilung, dass der Kauf der Jets dazu beitragen würde, den Flugplatz in Meiringen längerfristig zu sichern. Dieser sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und biete rund 200 Arbeitsplätze. Das Referendum gegen die neuen Kampfflugzeuge kommt Ende September vors Volk. Und wir bleiben gleich in der Region. Am Wochenende demonstrierten Mitglieder des sogenannten Trift-Komitees gegen Pläne der Kraftwerke Oberhasli. Das Energieunternehmen will im Triftgebiet hinter Meiringen einen neuen Stausee errichten. Der Verein wehrt sich jedoch vehement dagegen, die einmalige Landschaft müsste unbedingt geschützt werden. Außerdem hat das Trift-Komitee ein Gutachten präsentiert, welches aufzeigt, dass mit dem gleichen Investitionsvolumen eine Photovoltaikanlage errichtet werden könnte, die doppelt so viel Strom generiere. Die Kantonspolizei Zürich teilte gestern Abend mit, dass in einer Wohnung in Zolliker Berg zwei Jugendliche tot aufgefunden wurden. Was zum Tod der beiden 15-Jährigen führte, sei derzeit noch unklar. Im Norden Frankreichs sind vergangene Woche im Fluss Aisne tonnenweise Fische verendet. Das schreibt die Zeitung Der Bund mit Berufung auf verschiedene internationale Medien. Laut dem Präsidenten des lokalen Fischereiverbandes sei, Zitat, alles gestorben auf einem Gebiet von 7 Kilometern Länge. Nun hat sich herausgestellt, dass eine Fabrik des Nahrungsmittelkonzerns Nestle schuld sei am Fischsterben. Giftige Abwässer seien aus dem Standort entwichen. Das Schweizer Unternehmen wurde deswegen angezeigt, wegen Verstöße gegen das Umweltgesetz. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer ist wieder angelaufen. Am Wochenende stach die Sea-Watch 4 in See. Dies, nachdem das Schiff wegen der Corona-Krise mehrere Monate in einem Hafen in Spanien festsaß. Seit Wochen halten italienische Behörden Schiffe mehrerer anderer Organisationen fest, dies zum Teil mit fadenscheinigen Begründungen, so die Zeitung Neues Deutschland. Die Sea-Watch 4 wird somit bis auf Weiteres wohl das einzige zivile Seenotrettungsschiff bleiben. Allein in den letzten 2 Wochen seien mit zivilen Aufklärungsflugzeugen im Mittelmeer mehr als 2000 Personen in Seenot dokumentiert worden. Über den Verbleib dieser Personen sind keine Informationen bekannt. Vor gut 2 Wochen ist in Mauritius ein Öltanker auf Grund gelaufen. In einem Wettlauf gegen die Zeit hatten Bergungsteams über 3000 Tonnen Treibstoff aus den Tanks gepumpt. Nun droht jedoch eine weitere Katastrophe. Wie die japanische Betreiberfirma gestern mitteilte, sei das Schiff auseinandergebrochen. Behörden erklärten gegenüber einer französischen Nachrichtenagentur, dass der vordere Teil des Schiffs nun abgeschleppt werden soll. Mindestens 1000 Kilometer entfernt von der Küste wollen sie das Wrack dann versenken, um weitere Schäden an der Küste zu verhindern. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, beweisen Satellitenbilder bereits jetzt einen Ölteppich von 30 Quadratkilometern Größe. Neuseeland verschiebt seine Parlamentswahlen. Das gab Premierministerin Jacinda Ardern heute früh nach Absprache mit allen FraktionspräsidentInnen bekannt. Im Juni war das Land für gut 3 Wochen Corona-frei. Als das Leben in vielen anderen Ländern noch im Lockdown verharrte, gingen die Menschen in Neuseeland bereits wieder in Bars und an Fußballspiele. Mittlerweile hat das Land jedoch mit einem neuen Ausbruch zu kämpfen. In der größten Stadt Auckland gilt derzeit wieder eine Ausgangssperre. Um Wahlen abhalten zu können, müsse es möglich sein, dass die Kandidierenden sich in den einzelnen Gemeinden präsentieren können, so Jacinda Ardern. Als neuer Termin wurde der 17. Oktober bestimmt. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt's grau-grau mit ab und zu gewittrigen Regengüssen bei rund 23 Grad. Ab Mittwoch meldet sich der Sommer dann zurück. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad. Erst am Samstag wird es dann wieder kühl und nass.
Rabe Info.
Die Bevölkerung im Libanon kämpft derzeit an unzähligen Fronten. Schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, Massenproteste und Corona-Krise. Dann die verheerende Explosion im Hafen von Beirut mit wohl über 150 Toten und Tausenden Verletzten und Obdachlosen. Erneut Massenproteste und letzte Woche nun der Rücktritt der Regierung. Als ob das alles nicht genug wäre, wird der Frieden morgen Dienstag nochmals auf eine harte Probe gestellt. Das Sondertribunal der UNO verkündet das Urteil im Hariri-Prozess. Dabei geht es um den Mord am ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Über die angespannte Lage im Libanon sprach Wilma Rall mit Bente Scheller, Libanon-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.
Bente Scheller, der Rücktritt der libanesischen Regierung letzte Woche war ja eigentlich ein Sieg für die Protestbewegung, die seit Monaten auf die Straße gehen. Gleichzeitig aber drängt die Zeit, eine neue Regierung zu bilden mit all den Herausforderungen, die anstehen. Und es kursiert ja auch bereits die Befürchtung, dass es mit der neuen sogenannten Regierung der nationalen Einheit genau gleich weitergehen wird wie bisher, mit der gleichen alten Elite und Korruption as usual quasi. Teilen Sie diese Befürchtungen?
Ja, diese Befürchtungen teile ich. Zwar haben die Demonstranten, die seit Oktober auf die Straße gehen, gefordert, dass die Regierung zurücktritt. Aber versprochen haben sie sich davon natürlich, dass es danach anders weitergeht. Dass dann Politiker ins Amt kommen, die sich tatsächlich der Probleme annehmen, die die Reformen, die dringend notwendig wären, vorantreiben würden. Das ist natürlich mit einer Regierung der nationalen Einheit so nicht erkennbar, in der mutmaßlich wieder die gleichen Leute an der Macht wären wie auch schon vorher.
Eine große Herausforderung ist das gespaltene Verhältnis im Libanon zur mächtigen schiitischen Hisbollah. Deren Milizen kontrollieren vor allem den Süden des Landes. Die Hisbollah als Partei ist auch im Parlament vertreten. Viele sagen deshalb, ohne Hisbollah gibt es keine stabile Regierung. Andere wiederum möchten den Hisbollah-Chef am liebsten gehängt sehen. Wie beurteilen Sie das? Wie wichtig wäre eine Einigung mit der Hisbollah?
Die Hisbollah ist ein Machtfaktor im Libanon, um den man nicht herumkommt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie als einzige der Bürgerkriegsparteien ihre Waffen auch offiziell behalten hat. Und es hat auch Momente gegeben, zum Beispiel 2008, da die Hisbollah demonstriert hat, dass sie auch gewillt ist, diese Waffen innenpolitisch einzusetzen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Sie ist einerseits eine gewählte Partei, andererseits hat sie diesen militärischen Arm und auch die Reden von Nasrallah sind jetzt nicht unbedingt positiv. Also die letzte Rede, da hat er allein 9-mal Bürgerkrieg als mögliches Szenario erwähnt, was von vielen auch als Drohung aufgefasst worden ist.
Mitten in der immensen Krise im Libanon platzt nun morgen zusätzlich noch das Urteil im sogenannten Hariri-Prozess. Ein Sondertribunal der UNO untersuchte diesen Mord an ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Wegen der verheerenden Explosion in Beirut hatte sie dann die Verkündung des Urteils vertagt und will das nun morgen nachholen. Auch der Hariri-Prozess ist ja im Libanon hoch emotional aufgeladen und spaltet das Land zutiefst. Was sind die Hintergründe dieses Hariri-Prozesses?
Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich ja herauskristallisiert, dass es starke Hinweise gibt, dass die Hisbollah hier involviert ist, die Hisbollah und auch das syrische Regime, das die Hisbollah unterstützt. Und natürlich in einer so aufgeladenen Situation wie der jetzigen hat es durchaus Potenzial, hier zu weiterer Eskalation zu führen. Die Hauptverdächtigen sind im Libanon untergetaucht. Einer von ihnen ist in Syrien umgekommen in den letzten Jahren. In einer normalen Situation hätte man vielleicht so nur augenrollend gesagt, naja, es passiert sowieso nichts. Die Verantwortlichen werden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber in der jetzigen Situation ist das natürlich ein Beispiel dafür, wie dysfunktional das System ist, was eben die angespannte Situation weiter verschärft.
Das Attentat auf ihn war ja 2005. 9 Jahre hat das UNO-Sondertribunal dann ermittelt. 2014 schließlich begann der Prozess in Den Haag. Und danach wurde es zumindest in den Medien sehr still. Warum fällt dieses Urteil erst jetzt, 6 Jahre später?
Weil es natürlich relativ schwierig ist, in einem solch aufgeladenen Kontext zu ermitteln, gerade wenn eben klar ist, einer der stärksten Machtfaktoren im Libanon hat hier möglicherweise eine Rolle gespielt. Deswegen waren die Ermittlungen schon sehr schwierig. Und dann natürlich auch zu einer Urteilsfindung zu kommen, wenn man weiß, es wird als Urteil auch politisch verstanden werden. Ich denke, das ist etwas, was sehr problematisch war. Und natürlich müssen wir auch sagen, während der Ermittlungen, während des Prozesses sind diverse Zeugen unter mysteriösen Umständen zum Teil getötet worden. Das zeigt das Urteil, damit kann die UN sich nicht leicht getan haben.
Wenn wir die Lage im Libanon betrachten, es gibt Massenproteste, die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, die Corona-Krise, die verheerende Explosion im Hafen und nun das Urteil. Sehen Sie denn aktuell irgendwelche Lichtblicke für die unmittelbare Zukunft der Bevölkerung im Libanon?
Es ist schon einmal gut zu sehen, dass Nothilfe im Moment ins Land fließt, um die ganz akuten Folgen der Explosion aufzufangen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie soll es weitergehen? Denn dafür wären tiefgreifende strukturelle Veränderungen notwendig. Hier sehen wir eine Zivilgesellschaft, die sehr aktiv ist, die auch versucht hat, sich in den letzten Jahren viel stärker politisch einzubringen, um eben Pläne für Reformen auch vorzulegen. Aber diese sind soweit nicht gediehen. Und vor allen Dingen sehen wir niemanden, der sie umsetzen wird. Auch eine Regierung der nationalen Einheit wird das nicht tun. Und starke Beharrungskräfte. Die Korruption, die über die Jahre gewachsen ist, führt dazu, dass kein Politiker, keine Politikerin von den Fründen etwas abgeben möchte, die hier gewachsen sind. Und das wäre aber notwendig, um tatsächlich aus dieser Wirtschafts- und Finanzkrise herauszukommen.
Als wie real sehen Sie denn die Gefahr eines Bürgerkriegs im Moment?
Im Moment ist die Stimmung noch wirklich so, dass es heißt alle, also die Protestierenden wollen tatsächlich die gesamte Regierung zur Verantwortung ziehen. Und sie sehen auch, dass alle Parteien ihren Teil dazu beigetragen haben, in diese Krise hineinzusteuern. Aber natürlich steht die Frage im Raum, wer soll denn übernehmen? Technokraten sind hier oft genannt worden und derer hat der Libanon auch viele, viele Expertinnen und Experten, die hier den Weg nach vorne weisen könnten. Aber das muss auch durchgesetzt werden und dafür mangelt es wirklich an Institutionen, die genügend Macht hätten.
Bente Scheller ist Libanon-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Heute vor 60 Jahren wurde in Hamburg Musikgeschichte geschrieben. Am 17. August 1960 traten zum ersten Mal überhaupt John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best unter dem Namen The Beatles auf. Eigene Lieder hatten sie damals noch keine, sie spielten Rock'n'Roll-Songs aus den 50ern. Dennoch war dies der Abend, an dem der Grundstein für die Weltkarriere der Beatles gelegt wurde. Das wunderschöne Liebeslied «Don't Let Me Down» schrieb John Lennon 1970 für seine Frau Yoko Ono. Es erschien in Großbritannien auf der B-Seite der Single «Get Back». She does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does.
Info. Kultur.
Er hielt der Gesellschaft gnadenlos den Spiegel vor, provozierte dabei gerne und sorgte für rote Köpfe. Der deutsche Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief. Dieses Jahr hätte Schlingensief seinen 60. Geburtstag feiern können, wäre er nicht bereits 2010 im Alter von gerade mal 49 Jahren von uns gegangen. Zu Schlingensiefs 10. Todestag hat die deutsche Filmregisseurin Bettina Böhler einen Dokumentarfilm herausgegeben, in dem sie das Leben und Schaffen des Ausnahmekünstlers beleuchtet. Er trägt den Titel «In das Schweigen hineinschreien». Gisela Feutz hat sich Böhlers Film für uns angeschaut.
Also ihre Filme, um es mal so auszudrücken, folgen ja nicht wirklich gängigen Erzählmustern, die wir aus dem Kino so kennen, sondern sind wirklich ganz anders. Wollten Sie denn eigentlich wirklich Filme machen oder wollten Sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren?
Die Filme und Theaterstücke des Christoph Schlingensief polarisierten. Die einen sahen in ihm einen pubertären Provokateuren, die anderen einen genialen Film- und Theaterschaffenden. 60 Jahre alt wäre er dieses Jahr geworden, wäre denn nicht am 21. August 2010 viel zu früh aus dem Leben geschieden. Zu seinem 10. Todestag hat Filmemacherin Bettina Böhler dem Ausnahmekünstler Schlingensief ein filmisches Porträt gewidmet. Schlingensief, in das Schweigen hineinschreien, so der Titel der rund zweistündigen Dokumentation, ist ein intensives Porträt geworden, welches die ganze Entwicklung Schlingensiefs durchlebt. Schon als kleiner Junge gab der im deutschen Oberhausen Geborene gerne den Entertainer. Früh entdeckte er die Kamera und begann damit zu experimentieren.
Dann kam der Punkt nach dem Abitur, ich will auf die Filmhochschule und wurde gleich abgelehnt. Ich kam mit dem Zeug nicht klar, das sollte eine Geschichte sein, da musste man seine drei Lieblingsfilme nennen, da habe ich Buñuel, Fassbinder, ich glaube Fassbinder galt damals an der Filmhochschule in München nicht besonders viel, war mehr so die Wenders-Nummer, die da ankam, kriegte aber mit, dass ja Wenders Vater Arzt ist im Krankenhaus. Und dann habe ich den Vater angerufen und sagte, wie komme ich an den Sohn ran? Ich bin ja Christoph Lisi von der Apotheke am Altmarkt. Und dann hat der gesagt, mein Sohn ist aber gerade in Venedig und ich weiß nicht, ob Sie den treffen können. Sag ich, ja, ich fahre dann auch gerne runter. Und am nächsten Tag rief er auch zurück und sagte, treffen um 2 Uhr auf dieser Lagune in dem Hotel in der Bar. Ich sitze dann in dieser Bar und tatsächlich um 2:05 taucht Wim Wenders auf.
Mit der Rossellini. Und ich denke so, oh, Oh, die Rosselin, ich konnte kaum sprechen. Und dann habe ich so getuschelt, kann ich vielleicht auf die Filmhochschule, können Sie mir vielleicht helfen? Dann hat er gesagt, er ruft diesen Professor Lengsfeld an, das war der Chef von München.
Der hat sich meine Filme angeguckt und hat gesagt, sehr interessant, bewerben Sie sich nochmal, ich weiß ja jetzt Bescheid. Und dann habe ich mich wieder beworben und dann wurde ich wieder abgelehnt und dann war erstmal der Ofen aus.
In ihrem Versuch, sich Christoph Schlingensief filmisch zu nähern, montiert Bettina Böhler umfangreiches Archivmaterial aus 4 Jahrzehnten zusammen. Dazu gehören frühe Familienaufnahmen, Ausschnitte aus TV-Interviews und Talkshows, Aufnahmen von Theateraufzeichnungen, Performances und Fernsehproduktionen und natürlich auch Ausschnitte aus Schlingensiefs eigenen Filmen. Der Erzähler ist mehrheitlich Christoph Schlingensief selber. Und der, oder besser gesagt seine Kunst, war umstritten.
6 bis 8 vermummte Personen haben gestern Nacht 2 Rollen des Films Terror 2000 von Christoph Schlingensief zerstört.
In Berlin, da wurde ein Vorführer zusammengeschlagen, da wurde die Kopie mit Säure überschüttet.
Kino ein und besprühten einen Mitarbeiter mit Tränengas.
Es gab lesbische Gruppen, die meinten, der Film wäre frauenfeindlich. Es gab schwulen Gruppen, die fanden, der Film ist schwulenfeindlich. Es gab Linke, die fanden, der Film ist linksfeindlich.
Also das habe ich auch ehrlich gesagt nicht ganz hinkriegen können im Kopf, weil ich auch wieder gedacht habe, der kann aber auch Spaß machen. Nicht im Sinne von ablachen, aber der kann Spaß machen im Sinne von, er gibt einem irgendwie das Gefühl von der Verunsicherung, dass das tatsächlich auch stimmen könnte, was man da in einer überhöhten Form sieht. Und dann kam der Anruf der Volksbühne, ob ich mir vorstellen könne, eben Theater zu machen. Und mit Theater hatte ich nie was am Hut, habe ich nie gemacht. Und dann haben die gesagt, sie finden den Film toll, ob ich nicht Lust hätte, mal so ein Stück zu machen. Okay, habe ich gesagt, machen wir das. Und was? Ja, was sie wollen. Dann habe ich angefangen, ein Stück zu machen, das hieß 100 Jahre CDU.
Wir müssen die Bilder der Welt verändern. Nur so können wir die Welt verändern.
Christoph Schlingensief war zeitlebens ein politischer Künstler und eine unbequeme Stimme. Das Stück 100 Jahre CDU beginnt als Benefizgala für 2 Asylsuchende, deren Heimatunterkunft niedergebrannt wurde, wobei die Show, je länger sie dauert, immer mehr aus dem Ruder läuft. Provokativ und emotional hält Schlingensief der Gesellschaft den Spiegel vor, so auch bei einer Aktion in Wien. Nach dem Vorbild von Big Brother stellt er in der österreichischen Hauptstadt einen Container auf, in dem sich Asylsuchende befinden. Durch Abstimmung können die Besucher entscheiden, wer das Land verlassen muss.
Jeden Abend werden wir 2 Asylbewerber abschieben lassen. Sie werden aus Österreich herausgeworfen.
Hier ist die Hochburg der Nazis. Hier brennen Asylbewerberheime jeden Abend ein. Aus mit den Ausländern! Weg damit! Öffentliche Hinrichtungen! Jeden Tag bis zu 20, 30 Ausländer hinrichten. Hier auf dem Platz.
Wenn ich nicht so fähig wäre, würde ich raufkraxeln und würde ihnen das unterreißen. Das ist so genau.
Sie sind ein Österreich-Feind und Sie gehören ausgewiesen aus Österreich.
Schlingensiefs Performances sorgten immer wieder für heftige Reaktionen beim Publikum. So beispielsweise auch, als in seiner TV-Show Freak Stars 3000 Menschen mit geistiger Behinderung auftraten. Oder als er 1998 die Partei Chance 2000 gründete, die Partei der Arbeitslosen und von der Gesellschaft Ausgegrenzten. Der Wahlslogan lautete «Scheitern als Chance». 1998 zog Schlingensiefs Partei in den Bundeswahlkampf und erlangte dort einen Stimmenanteil von 0,05%. Für Gesprächsstoff sorgte auch Schlingensiefs Hamlet-Aufführung an der Berliner Volksbühne. Die größte Aufmerksamkeit galt dabei einer Gruppe von 6 Neonazis, die im Rahmen eines Resozialisierungsprogrammes als Schauspieler auftraten. Und auch in Zürich trat der streitlustige Schlingensief in Aktion, wo er die SVP verbieten wollte. Das bescherte ihm einen Auftritt bei Roger Schawinski.
Wenn das Anliegen ernsthaft wäre, dann müssten sie auch ernsthaft auftreten. Aber sogar die Kulturschikaria und das Kultur- und das Feuilleton nimmt den Schlingensief nicht mehr ernst. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass sie die große Schindluderei nicht mit ihrem SVP-Verbot machen, sondern mit ihrem Anliegen, ich resozialisiere Leute, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, am Rande unserer Gesellschaft.
Diese ganzen Maschen, die ganze Masche mit dem Theaterclown, den nehmen wir nicht mehr ernst.
Wir können ja mal alle Artikel jetzt zusammen auf eine Waage legen. Ja. Und dann schauen wir mal, was normalerweise mit Theater hier in der Stadt an Kritiken rauskommt. Ja. Wenn da Ablehnung
Dieter Bohlen
ist,
hat
ist
auch wunderbar. Viele Schlagzeilen.
Ja, ist doch gar kein Problem. Was haben Sie gegen Dieter Bohlen?
Nee, ist er deshalb ein toller Sänger?
Der singt doch noch nicht mal selber. Ich singe ja selber. Ich spreche selber. Ich bin angreifbar. Und ich kann auch nicht abstreiten, dass ich gerne lache. Ja. Das Komische ist, dass viele Leute, die gerade aus den Schichten kommen, die nicht in der Kulturschickerie, auf die ich wirklich lasse, diese Leute kommen ja. Diese Leute sehen darin eine Nähe. Mhm. Und das war bei meiner Partei so und das wird auch immer so sein.
2004 klingelte bei Christoph Schlingensief das Telefon. Am Apparat war die deutsche Hochkultur. Oder besser gesagt, die Festspiele Bayreuth. Dort werden alljährlich Opern von Richard Wagner aufgeführt. Dass das Enfant terrible aus der Theaterszene einen Inszenierungsauftrag von Bayreuth erhielt, kam einem Ritterschlag gleich.
Professor Keitner war gerade hier. Ich hätte es super gemacht. Werte super, Sauerstoff super. Und hätte richtig gut mitgemacht. Er wäre ganz begeistert und nur so ging es. Und es wäre klasse, wie ich das gemacht habe. Also eigentlich toll.
Anfang 2008 wurde bei Christoph Schlingensief Lungenkrebs diagnostiziert.
Alles unbegreiflich und auch wenn man schlapp ist, man genießt jede Sekunde im Moment. Weil man auch stolz ist, dass man das gemacht hat. Ja, so sieht das aus. Ich bin echt froh und ich danke Gott, dass ich daran teilnehmen darf. Dass ich wieder dabei sein darf. Ohne diesen Horror da in meiner Brust. Und ich will leben und das werden wir schon hinkriegen.
Christoph Schlingensief musste ein Lungenflügel entfernt werden. Das einschneidende Erlebnis der furchtbaren Krebskrankheit schlug sich in der Folge auch in seiner Kunst nieder.
Fremdes vernichtet Fremdes.
In dem Falle hier kann ich nicht sagen, das ist Kunst, das ist das Besondere. Als ich Helmut Kohl gerufen habe oder was weiß ich was, das war immer noch in Anführungszeichen Kunst, da konnte ich immer noch schnell wegrennen. Ja, hier kann ich nicht wegrennen. Hier berichte ich knallhart und aus der ersten Reihe und mache das auch, weil ich dann wieder anfange, mir auch Gedanken zu machen, wie man vielleicht durch so eine Krise auch zu sich selber vielleicht ein bisschen näher rückt.
Es sollte ihm nicht vergönnt sein, ein langes Leben. Am 21. August 2010 starb Christoph Schlingensief. Er wurde gerade mal 49-jährig. Mit ihm ging eine wichtige Stimme, eine Stimme, die provokativ, emotional, aber immer auch humorvoll herrschende Verhältnisse anprangerte und den kulturellen und politischen Diskurs im deutschsprachigen Raum mitprägte. Mit ihrer zweistündigen Dokumentation Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, gibt Bettina Böhler Einblick in das vielfältige und unermüdliche Schaffen des Ausnahmekünstlers und dessen Ansinnen. Ein Ausnahmekünstler, der aufrütteln und sich einmischen wollte und dabei von unbändiger und ansteckender Energie getrieben war. Ein Ausnahmekünstler, der durch provokatives, gleichzeitig charismatisches Auftreten bestach. Ein Ausnahmekünstler, von deren Sorte man sich mehr wünschte.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Montag, dem 17. August. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Gisela Feutz und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Macht's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.